ist wirklich eine traumatische Erfahrung, ja, die meine Eltern auch immer wieder zitiert haben. Und ich kann mich wirklich aber auch noch daran erinnern, dass ich hochgerannt bin, in mein Zimmer geheult habe, mich aufs Bett geschmissen habe und gar nicht, und ich schluchzte habe und konnte nicht sprechen. Und sie dachten, ich bin schwer verletzt oder so. Und dann kam es raus, Schweinchen Dick wurde abgesetzt.
Oliver, Olli Kalkofe wurde 1973 kalt erwischt vom strengen ZDF. Schweinchen Dick war den Verantwortlichen zu brutal. Und Olli Kalkofes Tränen haben schon früh angezeigt, der Junge hat eine ganz enge Bindung zum Fernsehen und zum Film. Olli Kalkofe wurde zu Deutschlands witzigstem TV-Kritiker mit Kalkofes Mattscheibe. Und er präsentiert in seiner Sendung Schläferz die schlechtesten Filme aller Zeiten. Olli Kalkofe schaut als bekennender Boomer zurück in seine Kindheit, ganz liebevoll, mit viel Humor, ohne zu sagen, früher war alles besser. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Promi-Talk und Olli Kalkofe.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Olli Kalkofe ist mein Gast. Herzlich willkommen, Olli. Freue mich sehr.
Danke, danke.
Ich werde gleich mal indiskret. Hast du heute James Bond Socken an?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Moment, hier. Cocktail.
Der geschüttelt, Wodka-Martini. Nicht gerührt.
Ja, Wodka-Martini-Socken. Ja.
Cocktailglas drauf, geschüttelt, nicht gerührt.
Habe ich heute. Für besondere Anlässe trage ich immer noch James Bond.
Ja.
Inzwischen habe ich ja eine riesige Schublade voll mit Themensocken. Wenn ich dann mit so einem Spleen anfange, dann ja auch richtig. Ne? Und meine Frau hält mich langsam für verrückt. Und ich habe Comic-Socken, ich habe Filmsocken, ich habe alles Mögliche. Und alle dann immer, die werden immer bunter und schriller. Ich fand das früher ganz furchtbar, aber jetzt, weil die immer eine Aussage haben, ein Thema. Und dann immer nur, oh nein, was trägst du heute denn schon wieder? Was ist denn da schon wieder?
Also ist echt cool. Aber du hast denn heute Morgen schon gesagt, heute?
Heute gönne ich mir die guten James Bond Socken.
Für
euch habe ich die guten Socken.
Schön, dass man da natürlich schon merkt, wie tief bei dir Film und Fernsehen verwurzelt sind. Also tiefe Wurzeln geschlagen, auch tiefe Emotionen angesprochen. Ich habe gelernt von dir, 1973, der Bub in der niedersächsischen Provinz in Tränen aufgelöst und kaum zu trösten, weil, möchtest du es sagen?
Ja, ich sag's dir, das war wirklich, ist wirklich eine traumatische Erfahrung, die meine Eltern auch immer wieder zitiert haben. Und ich kann mich wirklich aber auch noch daran erinnern, dass ich hochgerannt bin, in mein Zimmer geheult habe, mich aufs Bett geschmissen habe und gar nicht, und ich schluchzte und konnte nicht sprechen. Und sie dachten, ich bin schwer verletzt oder so. Und dann kam es raus, Schweinchen Dick wurde abgesetzt. Und das war so. Und ich möchte darauf eben deswegen auch hinweisen, weil es immer heute heißt, also so vieles, was mit früher zu tun hat, wird immer falsch erinnert oder falsch gesehen. Und dann heißt es immer, früher war alles freier und da durfte man alles sagen und zeigen und machen. Und heute wird gecancelt. Das war ein erstes Beispiel für Cancel Culture, denn das war auf Drängen des von Heiner Geißler von der CDU und der SPD, seiner Kollegin, die haben im ZDF-Beirat persönlich dafür gestimmt und dafür gesorgt, dass Schweinchen Dick abgesetzt wurde.
Weil es zu brutal war. Zu brutal, weil uns trennen 5 Jahre.
Ja.
Und das sind im Fernsehkosmos, können das natürlich ganze Welten sein.
Deshalb die Generation.
Schweinchen-Dick-Welt ist mir verborgen geblieben.
Nee, du kennst die Schweinchen-Dick-Welt, weil da kommen auch Bugs Bunny und der Coyote, Karl Coyote, Roadrunner und sowas. Ja, die sind alle da gelaufen.
Aha.
Und es war nur, also wie Bugs Bunny dann die große bunte Bunny-Show und so später hatte, war da Schweinchen-Dick der Moderator quasi. Und Schweinchen-Dick hat eben die anderen Filme gezeigt. Und dann immer am Ende immer schön fröhlich bleiben, war immer sein Abschiedswort.
Ja.
Und das waren die Cartoons waren halt so geil. Ne? Die wollte ich sehen. Und weil die aber zu brutal waren, wurden die dann eben abgesetzt.
Ja.
Und die arme Sau wurde aber wirklich lange Zeit sehr unrecht getan, muss ich sagen.
Weil du jetzt gerade die James-Bond-Socken oder weil wir die angesprochen haben, lass mich die Gelegenheit ergreifen. Wer ist dein James Bond der Herzen?
Alles schwer. Der Herzen ist es vielleicht dann, also Sean Connery war der ist für mich der Urbond. Also das ist so das, ne? Weil die habe ich auch alle im Kino nachgeguckt. Der Herzen ist ein bisschen Roger Moore, weil ich wirklich mit dem damals, der hat meine Kindheit, also meine Jugend geprägt. Das waren die ersten, die ich dann live gesehen, also wirklich gesehen habe, als sie rauskamen. Der Spion, der mich liebte, war der erste, den ich also dann richtig in der Zeit damals gesehen habe und so. Und das war jedes Mal ein Riesenfest. Ich finde aber auch Daniel Craig super und ich habe auch Pierce Brosnan sehr geliebt, weil ich auch Remington Steele vorher schon toll
war
fand.
Cool.
Ne?
Ja.
Und auch Timothy Dalton hat mir gefallen, selbst George Lazenby.
Ein Film.
Der nur einen Film hatte, aber der für mich zu meinen Lieblingsbonds gehört.
Ja.
Vor allem auch, weil Diana Rigg alias Emma Peel mitspielte und ich war halt glühender mit Schirmscham und Melone Fan.
Oh ja.
Und deswegen ist auch der einer meiner Lieblingsfilme. Und wenn ich schon bei den Socken bin, zeige ich auch hier gleich noch die James Bond Uhr, denn das ist die Im Geheimnis Ihrer Majestät Special Edition.
Kann die was? Kann die mich jetzt erschießen?
Das nicht.
Oder zumindest ohnmächtig.
Aber ich habe nur eine teure Uhr, das ist diese. Und ich habe mir nur einmal wirklich das geleistet, die andere sammeln und so, ich nicht. Ich habe nur eine, und zwar die, weil die auch, die hat hier das Logo drauf, die hat hinten das Wappen drauf, die hat hier noch eine 007 drauf und so. Also das ist wirklich eine, die so ein bisschen bondig ist und trotzdem so eine Omega-Sonderuhr da irgendwie. Ja. Und die wollte ich unbedingt haben. Und meine Frau hat dafür gesorgt, weil die war sofort vergriffen und hat wirklich diese eine für mich besorgt. Und da bin ich so stolz drauf und die trage ich immer.
Das heißt, deine Frau trägt es nicht nur mit Fassung und gegebenenfalls mit Humor, sondern setzt sich auch richtig für dich ein.
Die setzt sich für mich ein, auch wenn sie die Sachen alle gar nicht kennt und kein Verständnis dafür hat. Wir kennen uns schon seit über 30 Jahren, also schon ewig. Und wir hatten dann nur eine lange Pause und dann sind wir wieder zusammengekommen. Und als wir wieder zusammenkamen vor so 17 Jahren, da war es eben, das habe ich schon oft erzählt, aber es ist wirklich so, dass das erklärt alles. Ich habe auch ganz viele Figuren zu Hause, ne? Also ich habe auch James Bond, ich habe aber auch Spider-Man und Batman und ich habe auch...
Von welchen Größen reden wir da?
Verschiedene. Also ich habe zum Beispiel so groß Christopher Lee, Peter Cushing, Bud Spencer, Terence Hill, Bruce Willis und so weiter. Und ich habe aber auch einen 2 Meter Spider-Man. Der ist also wirklich so in Originalgröße, ne? Und der Große, den sah sie dann zuerst, als wir sprachen dann drüber, was wir zusammenziehen und so, und sie sieht den Spider-Man und sagt als erstes: Oh nee, der Batman, der kommt aber nicht mit, ne? und wenn du dann trotzdem zusammenbleibst, und das für heute noch, dann weißt du, wie groß die Liebe war. Also das ist wirklich, das war echt so das Schlimmste, was du sagen kannst. Und inzwischen habe ich aber wenigstens so die Unterschiede so halbwegs beigebracht. Und das Gute ist, sie hat irgendwann gemerkt, es hat keinen Sinn, mich zu verändern. Also, also es bringt überhaupt nichts. Und weil jeder Versuch, mir doch lieber was anderes Schönes, ne? Oder eine andere Uhr oder eine andere oder andere Socken oder so, macht's nur noch schlimmer. Dann kommt nur noch mehr. Da bin ich dann bockig und dann wird's nur
schön. Ich habe dich mehrmals, wenn ich Interviews mit dir gelesen oder gehört habe, bei dir fällt wahnsinnig oft der Begriff Schicksal.
Ja.
Du hast ganz oft gesagt, Schicksal hat dich manchmal an Plätze geführt und hin und her geschoben. Auch im Zusammenhang mit der Liebe zu deiner Frau. Alles.
Also wirklich, ich glaube da ganz fest dran. Ich habe so das Problem, dass ich bin aufgewachsen in der Zeit, als man damals noch in die Kirche ging und sowas. Ja. Also meine Eltern waren aber gar nicht so extrem gläubig, aber trotzdem war das Thema schon wichtig. Und auch meine Mutter und so hat das immer sehr, sehr beschäftigt. Und bei mir war immer der Gedanke, also an irgendwas glaube ich weiß aber nicht an was. Und ich kann es dir nicht sagen. Also, aber ich glaube, es gibt irgendwas. Also irgendwelche Kräfte oder irgendwas. Und ich habe halt nur erlebt, dass mich das Schicksal immer an bestimmte Zeiten, an bestimmte Orte oder so geführt hat. Und alles, was wirklich wichtig war dann für mich im Leben und wo irgendwas Wichtiges daraus entstanden ist, war immer irgendwie zu einem bestimmten Moment, bestimmte Menschen, irgendwas, was mir angeboten wurde oder was sich so mir quasi vor die Füße gelegt hat und nicht was ich selber gemacht habe. Wenn ich so, also alles, was ich immer selber versucht habe, in die Hand zu nehmen und so einen Plan gemacht habe oder so, das hat fast nie geklappt. Aber es war wirklich, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wie wir uns wiedergefunden haben und so, das ist einfach mehr als Zufall.
Ja.
Also die Geschichte, wie ich meine Frau kennengelernt habe, hat ja mit David Hasselhoff zu tun.
Ja.
Und das ist so eine, wo es dann so viel Zufälle gibt, wo ich dann so sage, also auch wenn du nur rein logisch rangehst, ist es zu viel Zufall.
Dann müssen wir es auch erzählen. Ihr habt euch bei einem David Hasselhoff Konzert kennengelernt, beide dort gearbeitet. Also ihr wart da nicht irgendwie als glühende Fans, habt beide gearbeitet für verschiedene Sender.
Ich war für FFN in Niedersachsen da und habe ein Interview mit David Hasselhoff gemacht. Da gibt es auch noch ein Foto von. Ich war ganz jung und Hasselhoff auch. Da habe ich ein Interview gemacht und hatte Geld für ihn gesammelt. Ich hatte Friseurgeld für David Hasselhoff, 40 Mark. Scheck habe ich ihm überreicht und einen Brusthaarabbeizer. Und er war super lustig, er hat das super mitgemacht. Meine Frau hat für den anderen Sender, die haben das Konzert präsentiert und da hat sie Promo gemacht. Da habe ich sie das erste Mal gesehen und ins Mikro singen lassen. Fand sie gleich ganz toll, aber war viel zu schüchtern zu fragen oder so. Ne? Das war es dann schon. Dann hat das Schicksal uns nochmal in Hannover, ein paar Tage später, wo ich sonst nie war, zusammengeführt. Also wirklich, da bin ich sonst gar nicht zu der Zeit. Da machte sie wieder Promotion und ich habe sie wieder erkannt und gedacht, jetzt spreche ich sie an, jetzt bin ich mal mutig. Und habe dann damals, wenn du sonst nichts hast, wie du toll irgendwie Frauen ansprichst, sag, oh, du warst in dem Beitrag, hast du ja gesungen und so, ich könnte dir eine Kassette aufnehmen. Und mit der Kassette habe ich sie dann gelockt. Da haben wir uns getroffen, daraus entwickelte sich dann eine ganze Zeit was. Und für mich war es schon immer so, dass ich wusste, wow, das ist eigentlich die Richtige. Aha. Aber ich war noch sehr schüchtern, sie war sehr wild und es hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Und sie ist dann, dachte, die tolle Welt ist doch woanders. Deswegen haben wir uns dann wieder getrennt und wieder verloren. Und haben uns wieder getroffen dann, einige Jahre später.
Wirklich Jahre später?
Jahre später und eine lange Pause dazwischen, wo wir nur mal so ganz sporadisch mal irgendwie kurz Kontakt hatten. Haben uns wieder getroffen an einem Tag, sehr lange, aber ein sehr schicksalhafter Moment an einem bestimmten Tag auch wieder, wo es war. Das war dann so unser Wiedererkennungstag. Ne? Ja. Und beim zweiten Jahrestag oder so kriegt mir mit, Moment mal, es ist der Geburtstag von David Hasselhoff. Und dann kommt noch dazu, ich hatte auch ein T-Shirt mir gekauft, weil es so ein besonders kitschiges T-Shirt war bei dem Konzert.
Ein Hasselhoff-Shirt.
Hasselhoff-Shirt. Und das hat sie oft getragen, wenn sie dann bei mir war. Mhm. Das habe ich nie weggeworfen. Das haben wir jetzt gerahmt vor unserem Schlafzimmer hängen. Hasselhoff sitzt auf einer Halbmondsichel und winkt und da steht Dreams come true und so Sterne glitzern. Ich fand das so kitschig. Und dann, als wir geheiratet haben, haben wir dann gesagt, was schreiben wir in den Ehering? Und habe ich gesagt, na, muss man Looking for Freedom.
Steht
im Ehering, steht Looking for Freedom.
Das ist schön.
Und Hasselhoff und den und es gab noch mehr Sachen und der hat mein Leben also echt immer begleitet, nicht als Fan, sondern immer war irgendwie Hasselhoff da. Ja. Auch mit dem wird noch irgendwas kommen. Ich werde ihn hoffentlich nochmal kennenlernen, weil das war waren auch so Punkte, also all diese Punkte, wie wir uns, wann wir uns wo getroffen haben und dann eben noch mit diesem Bezug ist mehr als du, wenn du das jetzt zufallsmäßig ausrechnen würdest, dann hätte ich 6-mal schon im Lotto gewinnen müssen, weißt du? Und davon gibt es noch viel, viel mehr. Aber daher bin ich irgendwann dazu gekommen, dass ich geklappt habe und sage, ja, ich glaube, dass das Schicksal irgendwie mich immer hingeschoben hat.
Mhm. Und du hast gesagt, wenn du selber mal was probiert hast oder geplant, dann eher nicht.
Das ging meistens schief. Das hat nie funktioniert. Und dann, dadurch habe ich dann aber auch gelernt, hat aber lange, lange gedauert, geduldig zu sein. Mhm. Also weil ich dann oft gesehen habe, wenn ich was versucht habe und das so wollte, dass es nicht so war. Und wenn ich aber sage, okay, jetzt lasse ich es erstmal und warte und es war trotzdem eine gute Idee, dann kam die auch zurück. Aha. Und dann ist die nur später passiert. Und dann kam das nur später. Aber dieses so selber, ne, so aktiv, so habe ich dann jetzt, also inzwischen habe ich so die Ruhe und ein bisschen so die Gelassenheit, nicht mehr ganz so forscht dann irgendwie zu drängen, sondern eben lieber abzuwarten.
Das ist schön, wenn es dann funktioniert. Wenn man offensichtlich ein freundliches Schicksal,
ich hab ein gutes Schicksal
über einem schweben hat, oder?
Muss meinem Schicksal bis heute echt dankbar sein. Das hat es gut mit mir gemacht.
Ja, weil wir jetzt gesagt haben, 1973, ich glaube, da warst du 8, oder? Ja. Der weinende Junge, der kaum verkraften kann, das Schweinchen dick abgesetzt wurde. Da merkt man schon, Fernsehen war damals wichtig in der Boomer-Jugend. Mhm. Du hast dich da, glaube ich, sehr wiedergefunden in verschiedenen Formaten, soweit es welche gab. Es gab nicht so viel. Es gibt etwas widersprüchliche Aussagen über deine Konstitution damals. Zum einen sprichst du manchmal von einem kleinen, dicken Jungen, der da in der niedersächsischen Provinz sich aufmacht, die Welt zu erobern. Andererseits hieß es auch, du hast Aufbauprodukte nehmen müssen, weil du ein schmächtiges Kind warst. Bitte klär uns auf.
Beides stimmt. Und wenn man in das Buch guckt, dann sind da auch ganz viele Bilder. Blätter nur einmal auf, damit man
das siehst, ich habe es gelesen und geknickt.
Da sind hier auch ganz viele Kinderbilder halt von mir. Ne? Und hier siehst du, ich bin ein ganz dünnes, also normalgewichtiges, agiles, fröhliches Kind. Ja, so. Und das war so bis 8 oder 9 ungefähr.
Bis die Schweinchen-Dick-Wende kam.
Ja,
und
dann vielleicht war es Schweinchen-Dick. Nee, es war wirklich, wir sind dann weggezogen von Engelbostel nach Peine.
Ja.
Und ich habe meine ganzen Freunde und so dann nicht mehr gesehen und so. Und das war das erste Mal schon, dass ich mich so, da fühlte ich mich dann so ein bisschen als Außenseiter und wusste erst nicht so richtig, was aus mir wird. Aber viel wichtiger war noch, dass ich auch Aufbaupräparate bekam, weil komischer Weise damals in den 60ern, 70ern, da galt noch schlank.
Ja.
Man hieß dann ganz oft, wie der Junge ist zu dünn. Mhm. Weil damals, das war ja noch die ausklingende Wirtschaftswunderzeit.
Das Wohlgenährte war
gefragt. Wohlgenährt war eigentlich gut.
Ja.
Und deswegen kriegte ich vom Arzt Aufbaupräparate und so eine Paste, die hieß Mar, das weiß ich noch, und auch Sachen so zum Schlucken. Und ja, was soll ich sagen? Es hat super funktioniert. Bis heute. Also ich fühle mich, ich kann sehr gut verstehen, Obelix, der als Kind in den Trank mit Zauberkessel gefallen ist. So fühle ich mich manchmal auch, wo ich denke, also ich weiß nicht, ob es daran lag, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht ist mein Stoffwechsel da so gekippt, weil ich heute, also weil ich es nie wieder geschafft habe, eine wirklich, wirklich nicht übergewichtig zu sein.
Obwohl du es versuchst?
Immer. Oder? Ich habe alle Diäten der Welt habe ich erlebt. Ich habe alles gemacht. Und immer kurzfristige Erfolge, aber nicht langfristig. Und bei mir ist es so, ich funktioniere komplett anders. Wenn ich Stress habe, und den habe ich fast immer, und arbeite, dann nehme ich immer zu.
Ja.
Und andere nehmen ab, ne? Also je nachdem. Aber bei mir ist es dann Cortisolausschüttung etc. und so weiter. Führt genau zum Gegenteil. Und ich kann eigentlich immer nur abnehmen, wenn ich Ruhe habe, wenn ich nichts arbeite und gar nichts mache. Und das ist leider fast nie. Und dadurch ist das so ein Kreislauf. Das
ist interessant. Du wirkst überhaupt nicht gestresst, sondern du wirkst so, als würde es dir immer total Spaß machen, was du tust.
Ja.
Ist es dann trotzdem Stress? Also
ja, naja, der Punkt ist, die Sachen, die ich mache, machen mir wirklich Spaß. Wenn ich jetzt hier bin und so einen Tag habe und wir quatschen können und so, das macht mir wirklich richtig Spaß. Trotzdem ist es Stress. Wenn ich zu Hause bin, merke ich, dass ich kaputt bin. Ne? Und der Körper sagt mir irgendwann auch immer, du bist schon älter, als du glaubst. Ja? Und wenn ich zu Hause bin, dann hänge ich manchmal da und denke so, ich will überhaupt nicht mehr raus. Ich will mit keinem sprechen. Ich bin da auch nicht warum und ich habe keine Lust mehr. Und dann ist einfach die Müdigkeit, die dann kommt. Und das merke ich jetzt. Und Stress eben auch, weil ich immer auf Hochtouren bin, schreibe, mache. Immer wenn ich zu Hause bin, kann ich mich auch kaum entspannen, weil ich immer... Da ist immer der Schreibtisch und ich weiß immer, da wartet schon die nächste Arbeit. Ich könnte mich jetzt schon hinsetzen, den nächsten Text schreiben, für Kolumne, für Buch, für dieses, für jenes oder so. Und das wird dann oft zu viel, weil ich immer wieder zu viele Sachen annehme, weil es mir so einen Spaß macht.
Ja. Jetzt sind ja auch ein paar Formate von dir dann eingestellt worden, also haben ein Ende gefunden. Da kam dann auch immer gleich wieder was dazu. Oder nehmen wir zum Beispiel Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Die sind ja einfach von Sender zu Sender gewandert.
Jetzt bist du bei
Nitro, ne?
Jetzt bin ich bei Nitro. Ich bin mit Mattscheibe gewandert damals, von erst im Radio, Radio FFN, dann ging es ins Fernsehen zur Premiere, dann war es ganz kurz ARD, dann war es länger bei ProSieben und dann nochmal sehr lange bei Tele5. Und so ist es jetzt auch bei Schläferz, da waren wir lange bei Tele5, jetzt sind wir bei Nitro und es läuft immer noch, war auch nur so für ein Jahr gedacht und das war auch so eine Schicksalsgeschichte und jetzt sind wir schon seit 13 Jahren dabei, feiern jetzt die 175. Folge.
Wahnsinn.
Ja. Und es macht immer noch so viel Freude wie am Anfang und es ist immer noch geil und das ist eben das Tolle. Ja, und auch immer, wenn was aufhörte, kamen wirklich immer ein oder zwei neue Sachen.
Das da hättest so. Ich glaube, da hättest du ja manchmal vermutet, jetzt atme ich mal durch, jetzt ist mal
vor zwei
ein
Jahren,
bisschen Pause.
Vor zwei Jahren habe ich, nachdem Tele5 quasi nicht mehr existierte und da nichts mehr war, da habe ich dann zu Hause gesagt, sag ich so, ab jetzt wird's ruhig. Sag ich, das nächste Jahr ich habe jetzt gar keinen Plan, ich weiß jetzt gar nichts, sag ich, kann sein, dass das überhaupt nichts ist. Und das letzte Jahr, also 24, war das, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so viel beschäftigt wie in dem Jahr. Das war das, ich habe so viel verschiedene Sachen gemacht. Ich habe bis zum Jahresende keinen Tag frei gehabt. Es war so viel wie noch nie. Und dann habe ich gesagt, nächstes Jahr wird es weniger. Und 25 ist fast genauso voll wieder. Und zwar nur durch Sachen, die dann alle so kamen. Und nicht so unbedingt ein Projekt, was so groß ist, dass es alle immer mitbekommen, sondern ganz viele.
Ja.
Und jetzt sage ich es fürs nächste Jahr gerade, sage ich, ich muss mal ein paar Sachen weniger machen, einfach nur aus Ruhegründen. Aber ich sehe schon, es kommt schon wieder so viel und ich habe immer noch so viel Freude dran. Und das ist echt immer.
Sag's mal deinem Schicksal, aber weil wir das jetzt hatten mit dem Schicksal. Es gibt ja auch die schicksalhafte Freundschaft zu Olli Welke.
Ja.
Ihr habt euch im Studium kennengelernt schon und habt da auch diese Fernsehleidenschaft und dieses so ein bisschen Nerdige da rumsitzen und beim Fernsehen gucken so tun, als sei es wissenschaftliche Arbeit.
Ja, das war toll. Wir haben uns wirklich im Publizistikstudium kennengelernt, weil wir beide irgendwas mit Medien lernen wollten. Ich hatte gar keine Ahnung. Er hatte schon ein bisschen beim Rundfunk und beim Fernsehen für den WDR irgendwie gearbeitet. Und dann haben wir nur gesehen, ganz schnell, wir hatten einen sehr ähnlichen Sinn für Humor. Und wir haben beide sehr, sehr gerne Filme geguckt. Ne, egal was, ob Fernsehen oder Kino. Und wir haben auch gerne gegessen und getrunken. Und da waren viele Schnittmengen. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir aber auch im Studium Sachen studiert, die eben mit Fernsehen zu tun hatten. Und wir haben eine Studie gemeinsam gemacht und ein Buch. Und da kommen wir schon wieder zu David Hasselhoff. Weil da ging es um Hasselhoff hauptsächlich. Wir haben einen Kurs gehabt über Kinder und Medien und haben dann eine Studie gemacht über Dinge, die Kinder gucken, obwohl sie nicht für sie gemacht sind.
Ja.
Und da war auf Platz 1 Knight Rider. Was ja eigentlich eine Erwachsenenserie war, aber hauptsächlich von Kindern geliebt wurde. Und damit hatte ich, kurz bevor ich ihn dann traf, Wochen und Monate mit David Hasselhoff verbracht und wir haben nämlich die Knight Rider-Folgen analysiert. Und dann haben wir aber auch Airwolf geguckt und A-Team und so, weil das war alles fürs Buch. Haben immer bei mir schön gesessen, haben Videos geguckt und so getan, als würden wir studieren.
Das schön. War cool, ja. Und jetzt macht ihr den Podcast zusammen unglaublich erfolgreich.
Ja,
und
hätte auch keiner gedacht, muss ich auch nur sagen. Wir haben irgendwann kamen wir auf die Idee, wollen wir mal einen Podcast machen aus Spaß, weil wir uns viel zu selten sprechen jetzt nur noch, weil er in Bonn wohnt und ich in Berlin. Und dann gesagt, machen wir mal. Und dann haben wir Kalko und Welk, haben wir uns früher schon genannt. Dann jetzt die fabelhaften Boomer Boys. Und der ist sofort so eingeschlagen, obwohl mir vorher haben alle Berater und so und Leute, die was machen, immer sagen, nee, und so ältere Leute, du musst junge Leute und musst junge ansprechen und so. Und dann stellte sich raus, nein, auch die etwas Älteren freuen sich und auch die Jüngeren können, also auch viele Jüngere können Spaß dran haben, zu hören, was die Älteren da für komische Sachen erzählen oder woran die sich erinnern. Und das ist wirklich extrem erfolgreich geworden und macht uns einen riesigen Spaß.
Ja,
und wir haben es überhaupt nicht, war auch nicht geplant, war eben auch genauso hingeschoben wieder.
Schicksal.
Ja, wieder.
Und zugegriffen.
Ja.
Was auch riesen Spaß macht, ist dein Buch A zu lesen, aber ich habe es mir als Hörbuch gegönnt. Nie war früher schöner als jetzt. Ist nochmal so eine, auch so eine nostalgische Reise in die Boomer-Jahre. Wir müssen jetzt gar nicht genau abgrenzen, wo Boomer beginnt und aufhört. Es ist
mehr ein Gefühl.
Es ist ein Gefühl. Und es sind diese 70er, 80er Jahre, diese Fernseherlebnisse, aber du erzählst auch vom Essen, von den Urlauben, die man gemacht hat mit den Eltern im vollgequalmten Auto, ist man da über den Brenner getuckert und so. Man findet sich unglaublich schnell wieder. Sehr, sehr schön. Du fragst aber auch, und das ist ein sehr interessanter Punkt, warum wir uns gerade auch so gerne so wohlig da reinfallen lassen in diese Erinnerungen. Ich glaube, die Sehnsucht ist gerade extrem größer als
und das war auch einer der Gründe dafür. Also ich habe überlegt, also mich hat ein bisschen genervt, dass ich immer wieder hörte von so vielen, früher war doch alles schöner.
Oh ja.
Und dann auch merkte, dass das politisch instrumentalisiert wird. Ne? Da kriegst du so Mails wie, guck mal, wie schön das früher war, hast immer so alte Fotos und so, ne? Was dann immer von vielen eher rechtsorientierten politischen Gruppierungen quasi so rauskommt, um zu zeigen, guck mal, ne? Wir wollen da wieder hin zurück. Und da dachte ich immer so, okay, es war wirklich schön. Ich denke auch an vieles sehr gerne zurück, aber es war nicht alles besser. Also auf gar keinen Fall. Es war auch nicht freier. Wir waren auch nicht netter zueinander. Es war nur anders. Es gab noch kein Internet. Es gab vieles gab es noch nicht. Es war alles überschaubarer ein bisschen. Aber ich dachte so, kommt, lasst uns doch mal ehrlich sein und lasst doch mal gucken und mit Humor da rangehen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich schreibe jetzt so, wie es wirklich war, so dass man drüber lachen kann. Und dann kannst du dich entscheiden. Und dann kannst du sagen, was war wirklich schöner davon und was nicht. Und du kannst realistischer das Ganze irgendwie einschätzen. Und das heißt nicht, dass du dann sagen musst, das war blöd oder das war doof oder so. Weißt du, das ist deine eigene Entscheidung. Wir haben immer noch ein Problem in Deutschland damit, dass wenn du lachst über etwas, dass das dann immer noch so ist, wie dann lachst du es aus und dann ist es nichts mehr wert. Und das ist ganz anders. Also ich sehe so, lach drüber und freu dich darüber.
Ja.
Und dann kannst du auch lachen und kannst auch sagen, ja, eigentlich war das kacke, aber trotzdem war es schön.
Das ist ein ganz liebevoller Blick und ein liebevolles Lachen, wie wir uns, was wir uns auf den Teller gelegt haben oder aus der Dose gepult haben, von Ravioli bis Pickelsteiner
Eintopf
und so. Und eben diese Fernseh- und Kinoerlebnisse. Du hast gerade gesagt, es gab das Internet noch nicht.
Ja.
Ist das eigentlich nicht die große Trennwand quasi zwischen dem, was wir heute erleben und dem damals?
Ich glaube ja. Ich glaube, eine der großen Trennwände. Also wenn du so guckst, komischerweise ist wirklich um die 2000er richtig viel passiert. Also da war, es gab vorher schon das Internet in den 90ern und da war das Internet noch so, dass es eigentlich ein Hoffnungsträger war. Man dachte, wie geil. Alle Wahrheiten sind sofort.
Man bringt die Wahrheit in die Welt.
Ja, du bringst die Wahrheit. Lüge wird keine Chance mehr haben in Zukunft, weil du kannst sofort alles recherchieren, du kannst sofort alles rauskriegen. Du kannst den Menschen in unterdrückteren Regionen helfen und so, ja. Und dann nach den 2000ern kam mehr so dieses Social Media dazu. Mhm. Das heißt so dieses sich selber präsentieren und plötzlich jeder merkte, wie ich kann damit auch alles anfangen und ich kann damit auch betrügen und ich kann damit auch meine eigene Wahrheit erzählen und so weiter. Und dieser Selbstdarstellungsdrang, der wurde auch immer stärker. Der kam durch Social Media und dann auch durch all die Reality-Formate. Big Brother Pferde war das erste. Und damit fing es dann an, dass so die Normalos, wie man sie nannte, ins Fernsehen kamen. Und dass plötzlich Reality, Scripted Reality, Doku-Soaps, Promis, die heute alle keine Prominenten mehr sind, sondern eben aus so einer eigenen Zuchtanlage kommen und so. Und daraus hat sich echt alles entwickelt und das hat eine komplett andere Gesellschaft gebracht. Du hast dich früher in den 70er, 80ern war nicht, da hast du dich nicht präsentiert groß.
Mein schönes Beispiel, wenn wir mal in die 70er, 80er, da bist du in Urlaub gefahren und wolltest auf Teufel komm raus braun werden, damit die Nachbarn drumrum wenigstens mitbekommen, oh, der konnte sich aber einen Urlaub leisten.
Genau.
Wahrscheinlich Italien, so toll wie der aussieht.
Genau, du hattest so kleine Sachen wie nur der Bräunungsgrad sagte dir, welch guten Urlaub du dir leisten konntest, ob du in der Sonne warst. Das Auto, was gefahren richtig, wurde, dass man aber das war sowas wie, ich stelle es hin und dann dürft ihr darüber reden. Mhm. So. Aber man hat nicht damit geprotzt. Man hat keine Bilder davon gemacht und überall in der Stadt aufgehängt, wo man so sagt, guck mal, mein Auto oder so. Und du hast eine Postkarte geschickt, eigentlich nur als Beweis, dass du irgendwo warst. Ja. Ne? Aber nicht jeden Tag dein Essen fotografiert und dann an alle Leute als Postkarte geschickt oder so. Das war eher angeben. Und angeben war nichts. Die Leute waren bescheiden. Guck dir Ausschnitte an, bis zu 2000 ungefähr, auch Superstars, wenn die in Shows waren, die reden alle ruhig, die sind ganz ruhig, man ist eher bescheiden und schüchtern. Und dieses, ich präsentiere mich, ich spreche so, ich bin so, wow, cool, hey, und so, das kam alles erst viel später.
Das stimmt eigentlich, auf der Wetten, das Couch waren die größten Superstars,
waren ganz ruhig. Wenn du Popstars oder so, wenn du Interviews bei Formel 1 auch noch oder so die anguckst oder in der Disco oder so, die sind alle so verschüchtert, die größten Stars von heute und so, die reden so, gucken, man traute sich gar nicht, es gab so Hierarchien, es war so alles so noch so geordnet, so geregelt, so respektvoll. Man traute sich gar nicht verrückt zu sein, einfach mal so zu lachen, ohne Ansage und so. Und das hat sich vieles zum Positiven eben auch gewendet, aber so dieser Wunsch der Selbstdarstellung, den finde ich eher unangenehm in der Größenordnung, wie er heute vorherrscht. Und der kam irgendwann erst im neuen Jahrtausend.
Jetzt kann man ja sagen, unangenehm ist halt unangenehm, hat quasi noch keine gesellschaftliche Tragweite, stürzt uns noch nicht ins Unglück. Aber Social Media hat natürlich in dieser Gnadenlosigkeit dann doch sehr negative Effekte. Ja. Ich meine, wenn sonst einer in der Straße gesagt hat, mein Gott, schau mal das Auto an, geht ja gar nicht die Farbe oder die Dauerwelle ist aber komplett misslungen, dann war es zwar blöd, aber kleiner Kreis, vielleicht auch eine persönliche Verletzung, aber noch nicht so ein Riesending. Jetzt kannst du geschlachtet werden.
Ja, und das ist dann eben auch, das sind auch selbst wenn es gut gemeint ist und das führt dann eben auch zu so irrsinnigen Diskussionen um Cancel Culture oder das Gefühl, was darf man noch alles sagen und das wird dann eine politische Diskussion und so weiter. Weißt du, wo du in Wirklichkeit heute viel mehr sagen darfst als früher, du musst nur mit sehr viel mehr Reaktionen rechnen und die können von jeder Seite her kommen und das ist nicht immer nur, ob es richtig oder falsch ist, sondern einfach nur, wie gerade die Stimmung ist und warum man dich fertig machen will. Das kann sowohl sein, weil du hast was gesagt, was auch echt nicht in Ordnung war und das sagen dir dann ganz viele. Kann aber auch sein, du hast nur was gesagt, hast aber die falschen Worte benutzt und dich nicht richtig ausgedrückt und kriegst aber dadurch einen großen Shitstorm irgendwie ab und bist deswegen in der Diskussion, obwohl du es gar nicht so gemeint hast und das führt dann dazu, dass man darf ja gar nichts mehr sagen und so weiter. Es ist ganz schwierig. Es ist echt schwierig. Aber diese Schwierigkeit ist nicht politisch motiviert, also diese politischen Dinge, die gab es früher schon, sondern es ist dann, wie so immer, das habe ich immer auch schon erlebt, dass man es dann zu gut meint. Ne? Man will alles zu richtig machen. Aha. Und es kommen dann meistens die nicht die Betroffenen selber, sondern die Vertreter der möglichen Betroffenen. Und das war früher auch so. Nur es war leichter, sich darüber hinwegzusetzen.
Ja.
Ich habe es immer schon gemacht. Also ich habe immer das gesagt, was ich denke und ich habe immer schon Witze über Sachen gemacht, wo man mir eigentlich sagt, das darfst du nicht und ich habe es trotzdem gemacht. Ich mache es auch heute noch, ich bin aber vorsichtig halt einfach nur, weil ich so denke, will ich da jetzt einen Ärger haben oder will ich dieses Risiko eingehen? Und wenn das anfängt im Kopf, ist es nicht gut, aber das ist eine gesellschaftliche Geschichte, da haben wir alle mit zu tun.
Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, nicht nur um so einen liebevollen Blick zurückzuwerfen nochmal und natürlich auch so, dass man da wohlwollend lachen kann, sondern du hast eigentlich auch gesagt, du möchtest so ein bisschen so eine Brücke bauen, auch zwischen den jetzigen und den damaligen, weil man ja sagt, irgendwie früher war alles besser. Ja. Heute ist alles Mist, geht ja alles gar nicht mehr. Solche Sätze wie man darf ja nichts mehr sagen und so, ist ja auch falsch. Wie baust du denn die Brücke?
Ich glaube, Humor ist immer gut, ne? Also wenn du über Dinge lachen kannst und wenn du vor allem lernst, über dich selber zu lachen. Also ich bin immer mit mir selber selbstironisch umgegangen, weil ich immer wusste, ich bin nicht, also ich entspreche nicht den gängigen Mustern, ne? Also ich war eben zu dick, ich war unsportlich, ich konnte nichts handwerklich und so alles, was so in den 70ern und 80ern vielleicht noch irgendwie was zählte. Und merkte immer, das ist es nicht, aber und wenn ich was mache, oft unfreiwillig, mache ich Sachen falsch oder nicht gut, dann lachen die Leute. Ja. Dann habe ich gemerkt, aber wenn du mitlachst und wenn du das eher also selber steuerst, dann ist das viel besser. Und so habe ich irgendwann gelernt, über mich selber lachen zu können. Wenn du dich selber so hinterfragst und du kannst über das Lachen, du kannst über die Zeit lachen, dann kannst du es trotzdem mögen und du kannst dich trotzdem darüber freuen und du kannst es auch anderen zeigen, weil die können mit dir dann darüber lachen. Und das ist was ich hier gesehen habe. Auch jüngere Leute lesen das und hören das und können jetzt plötzlich ihre Eltern vielleicht verstehen etwas besser, weil sie jetzt darüber lachen und sagen, ach wirklich, so war das?
Und dann auch den Schritt tun, auch über sich selbst manchmal zu lachen, wenn sie da stehen mit dem Handy und irgendwie gerade so.
Genau, um beides. Und dann das auch mal zu sehen, warum wir da ein Problem vielleicht mit haben. Ja. Weil es sowas gar nicht gab und weil die Welt aber trotzdem funktioniert hat und gelaufen ist und so. Und ich glaube, das ist das, was wir eben immer versuchen sollten, uns eher wieder Dinge zu erklären, anstatt uns gegenseitig anzuschreien und nur immer, es ist heute immer alles für oder gegen. Ja. Du bist so oder so, du musst immer eine Meinung haben zu allem und diese Meinung und du darfst dich kaum in der Mitte treffen, du kriegst auch kaum eine Chance dazu, dass du immer sagst wie, ja okay, gut, ich verstehe das. Heute ist es so, damals ist es so. Ich sag mal, warum ich das damals gut fand. Du kannst mal sagen, warum du das heute gut findest. Und sag mir auch, was du heute nicht gut findest. Und ich sag dir auch, was ich damals blöd fand. Mhm.
Sagt der Mann, dessen erste Single, ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein, war.
Ja, es ist leider, es ist peinlich, weil viele Menschen können irgendwie immer stolz so erzählen, was sie sich Cooles gekauft haben. Meine erste Single, Bata Illich. Und ich singe es auch sehr gerne. Ich will es gerne vorsingen, damit man auch weiß, was gemeint ist.
Unbedingt.
Der Refrain, also die Geschichte ist, der Mann geht zum Hemdenkauf, also wirklich jetzt und sieht eine junge Textilverkäuferin und ihre Formen sprechen ihn an und er überlegt, wie spreche ich das junge Fräulein an? Und er tut es dann mit den Worten, ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein, dann könnte ich na 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 bei deinem Herzen sein und legst du nachts die Bluse hin, dann bin ich froh, dass ich in deinem Zimmer bin. Das ist ein früher Stalker-Song, den ich aber als Kind einfach nur lustig fand.
Ja, klar.
Und den wir nicht hatten. Wir haben nur Schlager gehört da zu Hause zu der Zeit.
Wir auch,
und deswegen. Klar. Und da habe ich dann echt für 6 Mark habe ich mir diese Single gekauft.
Das ist mal 6 Mark ein Lied.
Ja. 6 Mark ein
Lied. Oder war die B-Seite ein Knaller?
Nein, das war die B-Seite kannst du immer vergessen. Und es war und du hast so eine Single gekauft und die musstest du rauflegen und den Arm drauf. Und das hat die Zeit, das ganze Prozedere hat länger gedauert als das Lied, weil das war höchstens immer 3 Minuten.
Da musste doch noch so ein Mittelteil rein.
War gar nicht einfach. Du sauber machen noch, den Staub weg und gucken. Also das war ein Wahnsinnsaufwand. Aber deswegen sind auch diese 70er und 80er Songs und so, ne, heute noch so präsent, weil jeder Song hatte eine Bedeutung. Ja. Du musstest für bezahlen, als LP oder als Single, oder du musstest aufnehmen im Radio und warten, dass dir kein Idiot da reinquatscht und so. Und das was halt, also Musik zu hören war eine Beschäftigung und ein Aufwand. Du hast nicht einfach nur die Playlist angemacht.
Und ist das jetzt, ich sag dir noch kurz, was meine erste Single war, nämlich auch sehr schön, ich kann auch nicht damit angeben, Wum und Wendelin.
Oh!
Hätte ich doch eine, die kleine Miezekatze jedenfalls.
Ich korrigiere dich da gleich, es war Wum Solo. Wum Solo mit Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze.
Ah, war Wum Solo.
Natürlich auch.
Stimmt, natürlich.
Kann ich natürlich auch.
Warum soll Wendelin auch
eine Miezekatze haben? Ich weiß gar nicht, Wendelin hat glaube ich gar nicht gesungen.
Ja.
Wum hat auch noch ein, zwei spätere. Ich gehöre ja auch zu denen, die so peinlich waren, dass sie sich dann auch immer noch die Nachfolgesingle gekauft haben. Ich hatte nicht nur, schlimm genug, das Lied der Schlümpfe.
Oh, das war doch großartig.
Ja, es bitte. Hatte, ne, dass ja ich monatelang auf Platz 1 war. Ja. Ich hatte auch die Nachfolgesingle. Das war eine besinnliche Ballade. Und die hieß, was wird sein, fragt der Schlumpf. Was so im Gespräch mit Vater Abraham, was so aus der Welt wird.
Okay.
Ich hatte nicht nur Mike Krüger, der Nippel, ja, auch ein Riesenhit, sondern gehörte, Mike Krüger hat mir persönlich gedankt irgendwann, zu den wohl 10 Käufern, die auch die Nachfolgesingle Der Knubbel gekauft haben.
Der Knubbel?
Mit dem Text, ist da denn auch ein Knubbel dran, an dem man richtig rubbeln kann?
Entschuldigung.
Und da ist gut. Erkennst du, es war nicht alles besser.
Ich dachte, da kam dann schon der Bodo mit dem Bagger.
Nein, das war ein richtiger Hit. Den Knubbel kennt keiner. Das sind die vergessenen Klassiker, ja.
Hast du die irgendwo noch?
Nee, diese, ich glaube nicht. Schätze. Ich weiß es nicht, ob noch irgendwo was ist. Und die Platten und so sind alle, wenn auch nicht mehr alle so präsent. Ja. Ich glaube, ich habe die alle nicht mehr. Nee, nicht mehr wirklich. Obwohl, die Bata Illich hat mir einen Fan besorgt. Und ja, mit Bata Illich Autogramm für mich.
Okay, also.
Die habe ich wieder.
Ja, ja, alles gut. Ich wollte dich da auch überhaupt nicht in Frage stellen in deiner musikalischen Frühorientierung. Das ist alles.
Du kannst es Schlumpf und Knubbel kannst du heute als Playlist überall holen.
Ich meine, dein Lieblingsschauspieler war auch Godzilla.
Absolut.
Auch das zeigt schon, dass du die sehr früh intensiv mit der Materie auseinandergesetzt.
Ich habe jeden Godzilla-Film geguckt.
Ja.
Im Kino damals. Ich bin mit dem Fahrrad dann immer in die Kindervorstellung und dann gab es immer um 15 Uhr in den Kinos in Peine, gab es also rauf und runter alle Godzilla-Filme und ich habe den geliebt. Ich fand das so geil. Und ich habe erst lange, lange später gemerkt, wie ich glaube, das ist gar kein echter Schauspieler und kein Monster, sondern es ist ein Typ in einem Gummianzug. Und die Häuser sind, glaube ich, auch gar nicht echt. Das sind Spielzeughäuser und Plastikpanzer und so. Aber das war mir als Kind völlig egal.
Ja, klar.
Ich habe den geliebt. Ja. Und eine traumatische Erinnerung, die ich auch habe, um zu zeigen, dass wirklich nicht alles besser war, war, dass ich wirklich tagelang mit mir ringen musste, ob ich ins Kino gehe oder zu Hause bleibe, weil im Fernsehen kam ja auch Sonntagnachmittag nur selten was Interessantes. Mhm. Und ich musste mich entscheiden, gehe ich ins Kino zu King Kong gegen Godzilla?
Ja.
Oder bleibe ich zu Hause und gucke Peter Alexander als Graf Bobby im Wilden Westen?
Ja.
Wer hat gewonnen?
Godzilla.
Natürlich. Ja. Das hat ein Happy End gegeben. Ja. Aber es war wirklich, aber trotzdem, dass ich nur überhaupt noch heute weiß, wie sehr ich da mit mir gerungen habe.
Aber ich meine, und das schreibst du auch in diesem Buch, man hatte damals nicht viel, in Abwandlung dieses, wir hatten ja nichts. So muss man natürlich nicht kommen. Man hatte schon was, aber davon nicht viel. Aber es war doch tatsächlich dann, man hat es mehr geschätzt, oder?
Das ist der Unterschied. Also wenn ich sage immer so die beiden Begriffe, die über allem hingen, waren Mangel und Langeweile.
Ja.
Und Mangel heißt nicht, wir hatten ja nichts, sondern wir hatten wenig und wir hatten von allem genug.
Ja.
Aber wir hatten nichts im Überfluss. Also wir hatten, die Fernsehsender waren abzählbar, die Kinos waren abzählbar, die Lieder, die du hattest und so, das war alles überschaubar. Du wusstest so den Bestand immer. Mhm. Heute, mir geht es so, wenn ich einen Abend frei habe, ich will einen Film gucken, ich brauche Stunden, um mich zu entscheiden und die ganze Zeit, was ich gucke, weil ich alles zur Verfügung habe. Und wenn ich es gucke, geht im Hinterkopf immer so die Glocke wie, hättest doch das andere geguckt, das andere ist vielleicht doch besser. Und du bist da, das ist dann auch, du wirst dann undankbar.
Ja,
ne? Und früher hast einen Film in der Videothek geliehen, der hat Geld gekostet, auch wenn der scheiße war. Der wurde halt geguckt und den musstest du gut finden.
Genauso wie man die Schallplatte so lange gehört hat, bis man dachte, oh, Lied 4 ist doch gut.
Ja, ne, genau.
Und Lied 8 plötzlich auch.
Du hast das gemacht. Das hat positiv zu einer Dankbarkeit und zu einer Wertschätzung geführt.
Ja.
Negativ möchte ich nicht wieder zurück, dass ich nur 2 Fernsehsender habe oder dass ich das nicht auswählen kann oder so. Ne? Das möchte ich nicht. Aber du hast deswegen trotzdem die Sachen anders gewertschätzt und anders aufgenommen.
Ja.
Und das ist was man vielleicht als Positives lernen kann, dass dieser ewige Überfluss ist nicht gut. Sich selber reduzieren ist gut. Das erzähle ich aber, ich bin das Gegenteil davon. Also ich bin Sammler und bei mir steht alles voll mit Sachen und ich kaufe immer alles, auch wenn ich es gar nicht benutze.
Aber weil du vorher den Begriff Langeweile gebracht hast, ist eigentlich total wichtig.
Ja.
Weil die Langeweile treibt natürlich auch die dicken Kinder, die jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin 8 Stunden auf dem Fußballplatz, treibt es dann doch mal raus oder in eine sinnvolle Beschäftigung.
Und das war früher genauso, weil nämlich eben nicht, wenn Fernsehen nicht lief und das war ja lange und so, dann und es waren nicht, sondern das Hausaufgaben fertig und so, was machst du dann?
Ja.
Plötzlich lag vor dir Zeit, die gefüllt werden sollte und da bot sich nichts an. Heute nimmst du das Handy, nimmst irgendwas, guckst was, machst was, oder du hast alle Möglichkeiten, spielst was, alles egal. Damals wenn du was spielen wolltest, gab es ein Brettspiel, dann brauchtest du aber jemanden, der mit dir spielt. Du brauchtest immer andere Menschen für irgendwas. Du bist dann rausgegangen und hast dich auch mit Leuten getroffen, selbst wenn du die nicht nur so toll fandst, aber nur, dass du überhaupt gemeinsam gegen die Langeweile kämpfst. Und das war zwar auch nicht immer toll, aber hat was Gutes bewirkt. Wäre ich heute Kind, ich würde, also wäre ich wie auch noch und wäre ich auch heute ein dickes Kind und einfach so unsportlich und hätte da, würde mich so als Außenseiter sehen, ich würde mich wegsperren und würde mir das Hirn aus dem Leib bingen. Weil ich würde gucken und alles machen und mich verstecken.
Das ist halt schlimm.
Ja.
Man sieht es bei vielen Kindern. Ja. Ich sehe es Hüstel sogar bei meinen eigenen.
Ja.
Und man kann nicht künstlich Langeweile erzeugen. Nee. Im Urlaub funktioniert das tatsächlich manchmal.
Ja, oder wenn man
das WLAN heimlich.
Einmal im Jahr das Handy ausfällt oder irgendwie sowas. Ne?
Genau. So.
Aber das ist was auch schwierig zu vermitteln ist, ne? Dass du also, dass etwas so Negatives wie eben eigentlich Langeweile auch was Positives hat.
Ja.
Und dass das regelmäßige Erleben von Langeweile auch was Positives hat.
Ja.
Also nicht nur mal einen Tag, wo du da sagst, ah Mist, eben ja, WLAN ist kaputt und jetzt ist, was mache ich jetzt? Ne? Sondern so dieses wirklich immer. Ne? Und das führte aber dazu, dass du dein Leben aktiv in die Hand nehmen musstest, ob du wolltest oder nicht. Und das ist heute was du gar nicht unbedingt musst.
Ja.
Du musst nicht. Du hast theoretisch kannst du alles. Du kannst, je nachdem, wie du dein Geld verwaltest und wie viel du hast und was dir wichtig ist.
Ja.
Ne? Aber du kannst überall hinfliegen, du kannst irgendwie alles machen. Es gibt alles auch in super billig.
Mhm.
Und du musst dich nur selber entscheiden, was. Und du musst dann eben aber auch, das ist auch was anderes, wie du musst dann dafür arbeiten oder Geld irgendwie verdienen oder so. Wir haben alle damals gejobbt und haben irgendwelche Sachen gemacht, bescheuertste Dinge gemacht, nur dass man ein paar Mark bekam.
Ja.
Um irgendwie irgendwas sich da leisten zu können. Mhm. Aber diese Auswahl hattest du gar nicht. Die Auswahl ist heute riesig und die macht natürlich auch bei jungen Menschen, also ich, und auch bei Älteren, bei allen, immer das Gefühl von, du reichst nicht, also du bist nicht genug und das, du kannst das ja gar nicht alles machen. Die anderen haben schon das erlebt, die anderen haben schon das gemacht. Da guck dir mal an, der ist 20, der ist schon Milliardär, der hat schon drei Startups, der hat schon dieses. Mhm. Guck dir mal bei Instagram an, wie toll die alle aussehen an ihrem Pool und so.
Mhm.
Du hast immer dieses Gefühl von, die anderen sind irgendwie besser und ich muss das auch ganz schnell, ich muss genauso werden und das ist gefährlich.
Mhm. Du schlägst da die Brücke in deinem Buch, das übrigens eine verwirrende Widmung hat und ich habe lange gerätselt, auf Seite 181 hast du es dann, glaube ich, aufgelöst, wenn ich mir die Seite, für David Owonsa.
Ja. Ich freue mich so, dass das genau den Effekt hatte, den ich wollte, weil ich habe gehofft und ich habe das dann meiner Frau gesagt, dass ich die Widmung machen will und da sagt sie, nein, mach das nicht. Sag ich, doch möchte ich, dass alle googeln und überlegen, wer es ist. Die Geschichte ist die, eine Geschichte von meiner Frau, die eben ja nicht sich so auskannte mit Superhelden und mit Schauspielern und mit Musik und so weiter und sich nie so für Namen oder irgendwas interessierte. Aber alle Jungs im Dorf und so waren, die kamen auch aus der Ecke von Hannover, waren halt, die konnten immer irgendwelche Musiker und Bands und haben immer angegeben und sie wollte auch mithalten. Und dann hat sie einfach mal Lieder aus dem Radio aufgenommen und hat dann irgendwann eins gefunden. Es war in Wirklichkeit Neil Diamond mit Beautiful Noise, haben wir jetzt inzwischen rausgefunden. Das war aber damals schon ein Oldie und das kannte keiner. Und das hat sie vorgespielt und da sagten alle, oh, das ist ja super, wer ist denn das? Ey, cooler Song und so. Und sie so, ja, das ist David Owonsa.
Weil sie nicht wusste, wer es ist.
Wir hatten keine Ahnung, hat sich den Namen ausgedacht. Und die dann, wie heißt er? David Owonsa? Und so, ein Superstar, kommt aus Amerika, ganz toll und so, kennt ihr nicht? Und und dann haben sie immer den Song gehört und sie hat immer von David Owonsa erzählt. Und um den Fake aufrechtzuerhalten, hat sie dann auch in die Schulhefte und auf die Federmappe, hat man dann ja früher, da gab es ja noch nicht so Sticker, als die Namen hat sie David Owonsa raufgeschrieben. Und dann fragt die auch, wie sieht der denn aus? Und dann hat sie aus dem Otto-Katalog, also aus dem Versandhauskatalog, Bilder ausgeschnitten von so einem Model, die waren dann ja immer mehrfach da drin, ne? Der so ein bisschen aussah wie ein junger Howard Carpendale oder so blonde Haare und so. Und hat die so ausgeschnitten, dass man halt nicht die Preise gesehen hat. Ne?
Ja.
Und das Komische war halt nur, dass David Owonsa immer Winterklamotten trug. Ja? Also immer so Winterjacken und Rollkragenpullover. Aber dann hat sie die überall aufgeklebt und immer gesagt, hier, David Owonsa habe ich gefunden. Und die anderen so immer, also das ist aber auch wieder so typisch Bravo, ne? Die machen auch nur über die Mainstream-Leute und so, aber so richtig Stars wie David Owonsa, schreibt keiner was drüber. Und sie hat das lange Zeit aufrechterhalten, scheiterte dann ein paar Wochen später oder Monate später am Nachfolgehit, weil die fragten irgendwann, wann kommt denn mal was Neues? Und dann hat sie was Neues aufgenommen und irgendwer sagte, nee, Moment mal, das ist doch George Michael oder was weiß ich. Ja, und jedenfalls so ist es aufgeflogen. Aber ich finde, das ist so eine schöne Geschichte,
weil
die zeigt so wie den Unterschied von damals zu heute. Das würde so ein Bluff würde heute keine
30 Sekunden. 10 Sekunden.
Ja. Shazam. Genau. Drauf, ne, oder einmal gegoogelt und so weiter. Und ich freue mich, dann dachte ich, Widmung und so, ich hatte erst gedacht, nee, mache ich nicht. Und dann dachte ich, doch, für David O'Wanser. Und genau das passiert, alle, die es nicht wissen, die die Geschichte noch nicht kennen, fangen an zu googeln und suchen nach ihm und finden nichts. Aber ich wollte jetzt eigentlich eine Homepage für ihn bauen.
Ich habe auch mal ein paar mit schönen Winterbildern. Sehr schön ist übrigens, dass du dann in der Danksagung, da machst du deiner Frau eine richtige Liebeserklärung. So richtig fette.
Ja, deshalb ist auch, und ich muss ja auch sagen, wir haben vorhin Schicksal gesprochen und das war genau, also das Schicksal hat uns zusammengeführt und wir passen auch wirklich einfach 100% zusammen, obwohl das ist auch so lustig, wenn heute gehst du ja oft dann nach irgendwie Online-Fragebögen und sowas, ne? Wir hätten, glaube ich, keine 10% irgendwie Übereinstimmung. Wir würden über Online-Dating oder ähnliches hätten wir uns nie getroffen. Weil wir vollkommen anders ticken und ganz andere Interessen haben. Aber wir sind im Grunde, ne? Also der Grundstock ist der gleiche. Und wir verstehen uns komplett. Ich weiß, was meine Frau denkt, wenn ich sie nur eine Sekunde sehe und sie weiß es bei mir. Und das funktioniert, obwohl sie ist Frühaufsteher, ich bin Nachtmensch und alles, aber es passt exakt so zusammen. Und ich habe dadurch auch gelernt, ganz anders als ich gedacht habe. Ich dachte auch mal, du musst ja eigentlich jemanden mehr finden, wo du die Interessen teilst. Also ich hätte eigentlich gedacht, ich brauche jemanden, der genauso gern die Filme guckt, der genauso Godzilla liebt, der genauso die anderen ne, und sowas alles mag. Nein, es ist genau das Gegenteil, aber wir akzeptieren das und wir haben da trotzdem also Spaß dran. Und ich habe auch immer noch den Spaß, also Weihnachten immer, ich schmücke den Baum und verstecke immer Filmfiguren und James Bond Aufhänger und Star Wars und Doctor Who und so oder kleine Tiere und sowas alles. Und dann immer meine Frau und auch unsere Tochter immer nur, ich freue mich immer auf den Moment, wenn ich irgendwann höre, oh nein, was hast du denn da schon wieder gemacht oder was denn da? Oder wenn ich wieder eine neue Figur, alles ist bei mir voll mit Figuren, dann stelle ich irgendwo heimlich ne, immer so hin. Habe auch unseren Garten eine Zeit lang mit so, ich hatte ganz viele verrückte Gartenzwerge, ne? Also immer nur bekloppte Gartenzwerge, so mit umgebrachte und Zombie-Gartenzwerge und so weiter. Und habe immer und immer wieder einen neuen hingestellt und ich bin immer nur gefreut, bis es einer merkt. Das hat manchmal Tage gedauert und dann kam endlich, oh nee, was hast du denn da schon wieder hingestellt? Das ist wunderschön, das macht so einen Spaß.
Was bei dir so bleibt, ist die kindliche Freude. Ja. Ne? Das ist ganz arg schön. Kind geblieben.
Die ist immer noch. Also ich weiß auch nicht, ich habe auch wirklich so Momente, und ich meine, ich bin jetzt 60 geworden und habe so gedacht, dass da stimmt irgendwas nicht. Und dass ich so so jetzt, ich muss mal so langsam anerkennen, dass ich ein Erwachsener bin. Also weil ich oft so eher so immer noch wirklich so in kindlichen Sachen denke und immer so denke und überlege, was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Und denke mal, das muss jetzt mal aufhören. Mach dir andere Gedanken. Aber ich will diesen Spaß trotzdem nicht verlieren. Ja. Und deswegen trage ich irgendwie bekloppte Filmsocken. Habe jetzt neuen Spleen Hawaii-Hemden mit Film- und Comic-Motiven und so, habe ich jetzt 30 oder 40 hängen, weil ich mir die gar nicht teuer, aber die kriegst du, ich habe 2-3 Läden in Amerika und China und weiß nicht was entdeckt, wo die, keine Ahnung, wo die herkommen und die sind gar nicht so doof und sind super. Ne? Ich habe jetzt mit Godzilla natürlich. Hab James Bond, ich habe die Cartoon-Helden, ich habe alles, ich habe auch die Langnese Speiseeiskarte aus den 70ern und so und sowas und daran habe ich dann, da freue ich mich. Spaß, da freue ich mich den ganzen Tag und ich überlege morgens, wonach ist mir heute? Mehr Godzilla oder Langnese-Karte oder dann doch irgendwie das. Das sind Dinge, die mir aber die Freude auch immer noch frisch halten.
So schön. Olli, ich danke dir, dass du da warst. Hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche dir perspektivisch schon mal schöne Weihnachten, weil du es gerade angesprochen hast. Such die richtigen Figuren raus.
Natürlich, ich habe schon einige hingelegt und ich werde wieder schmücken dieses Jahr und ich freue mich schon. Ich habe schon ein paar neue Überraschungen vorbereitet.
Danke, Olli. Alles Gute.
Auch. Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.